Ja, herzlichen Dank, liebe Freunde, für euer Kommen und dem Chor auch Dank für das schöne Lied. Wir haben ja das Thema gehört. Gottes Reden und unsere vier Möglichkeiten. Und ich möchte das anhand dieses uns, ich nehme an, den meisten oder gar allen bekannten Gleichnisses von den Sämann, dem vierfachen Boden oder Ackerfeld illustrieren. Vierfach ist das Ackerfeld. Mensch, wie ist dein Herz bestellt, hat einmal ein Poet gesagt. Und zwar, ich lese es vor aus Lukas Kapitel 8, Vers 4. Da nun viel Volks beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, sprach er durch ein Gleichnis. Es ging ein Sämann aus zu säen seinen Samen, und indem er säte, fiel etliches an den Weg und war zertreten, und die Vögel unter den Himmel fraßen es auf. Und etliches fiel auf den Fels, und da es aufging, verdorrte es darum, dass es nicht Saft hatte. Und etliches fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickens. Und etliches fiel auf ein gutes Land, und es ging auf und trug hundertfältig Frucht. Da das sagte, rief er, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und dann legt er das Gleichnis aus. Das Gleichnis ist aber dies, der Same ist das Wort Gottes. Die aber an dem Wege sind, das sind die, es hören, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen, auf das sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, doch sie haben nicht Wurzel, eine Zeit lang glauben sie, zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin unter den Sorgen, Reichtum und Freuden des Lebens und ersticken und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land, das sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Soweit also vorweg Gottes Wort, und es gibt gerade dieses Gleichnis die Möglichkeit, eigentlich jedes Herz anzusprechen, denn in irgendeiner dieser geistlichen Bodenschichten ist jeder von uns zu finden. Und das Erste, was wir gehört haben, dieser erste Boden, es fiel etliches auf den Weg, war zertreten, die Vögel unter den Himmel fraßen es auf. Und das ist also in dem Sinne kein positiver Einstieg, aber es ist leider traurige Wirklichkeit. Ein Weg redet von etwas Verhärteten, von Verstockung. Und es hat jemand mal unser Gewissen verglichen mit so einer feuchten Gartenerde. Und wenn man das erste Mal sündigt, dann hinterlässt es noch deutliche Spuren. Man ist überführt, man ist gezeichnet. Aber wenn man die Sünde wiederholt, dann wird das immer mehr eingeebnet und dann beginnt eben das Phänomen der Verstockung und der Verhärtung des Herzens. Und das sagen auch die Weltmenschen zum Beispiel zu diesem Erstanfang, schwer ist nur der erste Mord. Und dann beginnt eben dieser Prozess, dieser schreckliche Prozess der Gewöhnung. Es fiel auf dem Weg und ward zertreten. Wir haben an dem Abend, wo wir die Dias zeigen, zu dem Thema Evolution aufgezeigt, alles Leben beruht auf einer chemischen Schrift, beruht auf chemischen Büchern, dieser genetische Code von unglaublicher Komplexität. Und noch einmal von diesem Bild hier, der Same ist das Wort, und das ist ja vom Standpunkt der Informatik absolut richtig formuliert. Von diesem Blickwinkel hier ist in diesem Worte Gottes, der Same ist das Wort, alles enthalten, dass ein wunderbarer Mensch nach der Neuschöpfung Gottes, nach dem Spiegel des Herrn der Herrlichkeit erstehen kann. So wie wir uns darüber im Klaren sind, wenn wir da so einen Sonnenblumensamen auf das Feld werfen, dass es eine wunderbare Pflanze wird, eine vollkommen in dem Sinne mit all diesen unglaublichen, komplizierten chemischen Prozessen, wenn der Boden der richtige ist. Also hier ist von Gottes Seite her die ganze Voraussetzung gegeben, aber Oft beobachtet man Kümmerwuchs. Und dieses Wort hier wird zertreten. Und liebe Freunde, Deutschland ist die Hochburg der Bibelkritik. Kein Volk hat sich so an der Bibel versündigt wie das deutsche Volk. Und die Folgen sind dementsprechend. Verhärtung, Einebnung, Verstockung. Gerade, und das sage ich jetzt etwas pauschal und meint natürlich nicht jetzt generell jeden, in diesen protestantischen Ländern, man findet bei Katholiken oft noch viel mehr Gottesfurcht und Offenheit für den Ratschluss Gottes. Eingeebnet, zertreten. Und liebe Eltern und liebe Älteren, wir haben eine Generation, die zum Teil zertreten wird vor unseren Augen durch die Gewalt der Sünde, durch die Macht der Dämonie. Und für mich ist das ja auch ein Bild für dieses neue Leben, das in dem Wort Gottes vorhanden ist. Der Petrusbrief spricht ja von diesem Samen des neuen Lebens. Und eine konsequente Ausreifung ist dann auch dieses bald schon nicht mehr zertreten, sondern das Zerreißen während des neuen Lebens, wie wir es in der Abtreibung haben. Hier also eine Verstockung, man hört das Wort, vielleicht noch akustisch. Und wenn der Herr sagt, Sie verstehen es nicht, damit ist nicht gemeint, dass Sie nicht die grammatikalischen Zusammenhänge verstehen könnten im intellektuellen Bereich. Hier ist das Verstehen des Herzens gemeint. Und die Herzen sind eben manchmal schon so eingeebnet worden, dass sie es nicht mehr begreifen, das Wort vom Kreuz ihnen buchstäblich eine Torheit wird und dieser Ratschluss Gottes, den wir eigentlich so in einen Satz im Timotheusbrief zusammengefasst haben, es ist ein Gott und heute hat man ja viele Götter und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen und heute hat man auch viele Mittler, falls man den Menschen nicht selber zum Gott hochstilisiert, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst für uns gegeben hat, für alle zur Erlösung. Und die Erlösung will der mündige Mensch, der emanzipiert wurde, nicht mehr. Er möchte sich wie Münchhausen selber aus dem Sumpf ziehen. Mit dem Ruf, wir sind Götter, wir sind unsere eigenen Herren. Es ward zertreten. Und wiederum, liebe Eltern, da wollen wir nicht naiv sein. Es heißt in Apostelgeschichte, das Wort des Herrn ward ausgebreitet. Was sich heute ausbreitet, gerade in den Wohlstandsländern, ist nicht mehr das Wort, sondern Videokassetten. Und da schaut man sich nicht an, 1, 2, 3, wer hat den Ball, sondern da werden bereits Wetten abgeschlossen vor dem Bildschirm, wer hält es länger aus. Und da laufen Gräueln ab, die einfach ein menschliches Herz einebnen müssen, sodass, wenn man dann evangelisieren will, man sich genauso vorkommt, als würde man auf der Autobahn den Samen auswerfen. Und dass da nicht viel wachsen kann und falls noch irgendwie wirklich etwas hochkommen sollte, es eingeebnet wird durch die heranrasenden Autos, das ist, glaube ich, einleuchtend. Eine Umfrage, es war im Spiegel, Tollhaus Schule, unter den Schülern Nordrhein-Westfalens hat ergeben, 60% schauen sich indizierte Filme an. Und die sehen zum Teil da Gräuel, die sich ein normaler Mensch, womöglich behütet, aufgewachsen von der älteren Generation, gar nicht vorstellen kann, gar nicht vorstellen möchte, gar nicht wahrhaben will. Liebe Eltern, seid nicht naiv, was da oft hinter den Kulissen läuft. Und ein fast todsicheres Mittel, den Menschen von Gott zu entfremden, ist, ihn die Maßstäbe Gottes auf moralisch-sexuellem Gebiet wegzunehmen. Und weil der Mensch im Bilde Gottes geschaffen ist, und Gott schuf ja den Menschen als Mann und Frau, wenn auf diesem Gebiet der Mensch die Maßstäbe Gottes überrollt, und in dieser Zeit leben wir ja, dann kann er Gott nicht mehr erkennen. Er zerstört das eigene Bild Erkenntnis Gottes und sich damit ja dann letztlich selber. Und mir sagte mal ein Verkündiger, ein Prediger, und er meinte damit auch die Gläubigen. Und ich hoffe sehr, dass die Anwesenden, die Kinder Gottes sind, nicht darunter fallen. Aber wiederum, wir wollen nicht naiv sein. Er sagte, dieser heutigen Generation, Sie lässt sich auf dem Gebiet der Musik und auf dem Gebiet der Moral immer weniger von Gottes Maßstäben zurechtweisen. Und die Bibel sagt uns, dass am Ende der Tage eine Generation kommt, über die man schreiben kann, dies Volk oder diese Generation will sich von meinem Wort nicht mehr strafen lassen und man lädt sich Lehre auf, wonach einen die Ohren jücken. Und es heißt im Buch der Sprüche, im 5. Kapitel, und das ist jetzt 3000 Jahre alt, was ich hier vorlese, denn die Lippen der fremden Frau sind süß wie Honigseim und ihre Kehle ist glatter als Öl, hernach aber ist sie bitter als Wermut und scharf wie ein zweischneidiges Schwert. Und jetzt kommt, ihre Füße laufen zum Tode hinab. Wenn man die moralischen oder ethischen Normen des Wortes Gottes auflöst, dann muss man dann auch die Abtreibung freigeben, das ist ja klar. Und hier, ihre Füße laufen zum Tode hinab, ihre Schritte führen ins Totenreich. Und jetzt steht hier ein tragischer Satz, und der so von unglaublicher Konsequenz ist und zutrifft, dass du den Weg des Lebens nicht wahrnimmst, haltlos in ihre Tritte, und du merkst es nicht. Und der Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und mit anderen Worten kann man hier sagen, wenn du auf diesem Gebiet der fremden Frau nachgehst, und das sind viele heute, auch solche, die sich gläubig nennen, dann kannst du Jesus nicht mehr erkennen. Haltlos in ihre Tritte und du merkst es nicht. Und es heißt im Propheten Hosea, und das ist fast gleich alt, 2700 Jahre alt ungefähr, darum werden eure Bräute auch, darum werden eure Töchter zu Huren und eure Bräute zu Ehebrecherinnen. Entschuldigt diese harten Worte, aber es ist Gottes Wort. Ihre bösen Taten lassen es nicht zu, dass sie umkehren zu ihrem Gott, denn sie haben einen Geist der Hurerei in ihrem Herzen und den Herrn erkennen sie nicht, sagt der Prophet Hosea. Und wenn es eine Generation gibt, von der man sagen kann, dass sie ihre bösen Taten daran hindern, Gott zu erkennen und einen Geist der Hurerei wahrlich im Herzen hat, dann ist es diese. Von daher wird es immer schwerer, das Wort Gottes wird zertreten, das Herz verhärtet. Vierfach ist das Ackerfeld, Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Dann kommen die Vögel und fressen es auf. Und hier diese Vögel, ein Bild für den Diabolos, wie es hier im Lukas-Evangelium wörtlich heißt. Und meines Wissens steht hier das einzige Mal im Neuen Testament, aber die Versammlungskreise sind bibelfest und ich bin gerne bereit, mich hier belehren zu lassen, falls ihr noch eine andere Stelle aus dem Neuen Testament wisst, wo es so schwarz auf weiß hier steht, dann kommt eben der Diabolos und nimmt das Wort von ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Hier steht es schwarz auf weiß, damit sie nicht gerettet werden. Und ich hoffe, es ist uns dies nicht unbekannt. Es gibt in dieser unsichtbaren Welt eine hochorganisierte Armee und sie kämpft Tag und Nacht, macht leider nie Pause, wenn dann Überstunden, dass die Menschen zerstört und nicht selig werden, kaputt gehen unter der Gewalt der Schuld, wie der Prophet Jesaja sagt. All unsere Gerechtigkeit ist wie ein beflecktes Kleid. Du lässt uns zergehen oder untergehen in der Gewalt unserer Schuld. Das Salz ist ein gutes Ding. Wenn es aber kraftlos ist, wozu ist es nütze? Man schütte es hinaus und lasse es die Leute zertreten. Das Wort ward zertreten. Tragisch aber wahr. Bitte, liebe Freunde, liebe Zuhörer, wir wollen nicht naiv sein und etwas, was wiederum diesen Herzensboden fast todsicher, das Wort todsicher jetzt in tragischer Konsequenz, wenn man an AIDS denkt und die Abtreibung, wird man erinnert an den Jakobusbrief und die Sünde, wenn sie völlig ausgereift ist, gebiert sie den Tod. Was praktisch todsicher dieses Herz einebnet, ist der Okkultismus, die Dämonie, die in unseren Tagen ja immer mehr ein Gesellschaftsspiel wird Und es war kürzlich in Idea von Ulis Kömprax, dem ich die meisten Daten auf diesem Gebiet verdanke, ein Artikel, jetzt lang alle Alarm, was wieder an Anrollen ist, an gräulichen Filmen und dergleichen. Und viele schauen es sich, womöglich auch aus frommen Elternhaus, heimlich an. Der zweite Boden, das ist fast noch tragischer. Beim ersten sind ja die Fronten klar. Da sagt der Herr, das sind, die es hören, bei denen auf das Felsige gesät sind. Und wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Oh, wie würden wir uns freuen, wenn wir Leute erleben, die das Wort. Und der Jesus setzt hier seine Person und sein Wort auf gleiche Ebene. Gott hat nie verheißen, sich mit einem Bild zu identifizieren. Und wir haben ja heute die Diktatur des Bildes. Wir haben die systematische Abdankung des Wortes und die Intronisierung des Bildes. Der Herr stellt sein Wort und seine Person gleich. Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Meine Worte sind der Geist, sind das Leben. Und mit anderen Worten, sie nehmen Jesus mit Freuden an. Sie entscheiden sich mit freudigen Herzen für den lebendigen Gott. Sie liefern ihn ihr Leben aus. Aber... Und wir leben in dieser Zeit des Abfalls, sie sind wetterwendig. Sie haben nicht Wurzel, eine Zeit lang glauben sie, zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Und es heißt im Parallelbericht in Matthäus 13, wenn sich Trübsal und Verfolgung erhebt, und das ist ja bei uns ja noch gar nicht der Fall, um des Wortes willen, so nimmt er Ärgernis. Verfolgung um des Wortes willen. Und das Felsige, liebe Freunde, redet davon, dass die Wurzel nur oberflächlich Raum gewinnen kann. Das ist so eine dünne Erdschicht über so einen harten Boden und da kann die Wurzel sich nicht tief hineinfressen. Und das ist ein loser Stand. Und die Wurzel ist ja das Verborgene, das, was man nicht sieht. Und da ist manch einer, wo man meint, also der geht klar mit Jesus. Und wie es mit der stillen Zeit, mit dem Gebetsleben, was sich eben im Kämmerlein, im Verborgenen abspielt, das weiß man oft nicht. Und da sieht es dann eben oft traurig aus. Und dann ist wenig Halt und wenig Standfestigkeit vorhanden. Ich fuhr mal durch Tirol, gerade nach so einem Unwetter, und in diesem Landstrich sind die Fichten, die nach außen hin ja starke Bäume darstellen, buchstäblich, Flachwurzler. Und dann sah man die, weil sie eben Flachwurzler sind, jedenfalls in diesem Bereich, reihenweise umgeknickt. Und so ist manch einer noch mit bewahrtem Hintergrund, bewahrtem Elternhaus. Und solange die anderen Bäume, die Beter und die Eltern um ihn stehen, kann er sich noch halten. Aber dann geht er in die Welt hinaus. Studiert womöglich mit guten Absichten an deutschen Hochschulen Theologie. Und das ist immer das Letzte, was ich an den Menschen rate. Wenn ich will, dass er seine Seele verliert, dann muss ich ihm diesen Rat geben. Und dann nimmt er Ärgernis um des Wortes willen, denn da wird es wahrlich zerrissen, wie dieser dämonisierte Mann Nietzsche einmal gedichtet hat in seinen Gedichten, nur Narr, nur Dichter. Da schreibt er, denn Gott zerreißt im Herzen und zerreißend Lachen, das ist eine Seligkeit eines Dichters und Narren Seligkeit. Mit anderen Worten sagt er, wenn ich dieses neue Leben durch den Samen des lebendigen Wortes Gottes im menschlichen Herzen zerreißen kann und zerreißend lachen, dann bin ich selig. Und seine Waffe war die Bibelkritik und das, was der Wunsch eines völlig dämonisierten Gehirnes war, ist unsere offizielle Theologie geworden, natürlich immer mit Ausnahmen. Und dann werden die umgeblasen. Und die Zahl derer, die auch aus frommen Elternhaus heute ohne Wurzel dastehen und abfallen, die ist verheerend groß. Das Wort mit Freuden vielleicht mal angenommen. Also, das ist nicht in dem Sinne jetzt frohe Botschaft, aber das ist Gottes Wort und das Wort Gottes ist sehr realistisch. Der Herr kennt die Herzen. Das ist das einzige Buch übrigens, das uns nicht schmeichelt. Die Bibel. Da wird der Mensch geschildert, wie er wirklich aussieht. Und das einzige Buch, auch in dem religiösen Bereich, das den Menschen schildert als gefallen, als abnormal, als einen Rebell. Jetzt der dritte Boden und noch immer nicht ist es frohe Botschaft, ist auch nicht erbaulich. Der ist ja gerade auch für unsere Landstriche sehr aktuell. Aber Gottes Wort ist eben sehr zutreffend. Bei denen unter die Dornen gesät sind, das ging mit auf, diese Dornen, und erstickten das Wort. Und der Herr sagt es in der Auslegung, bei dem es unter die Dornen fiel, das sind die, die es hören. Und gehen hin unter den Sorgen, Reichtum und Freuden des Lebens und ersticken und bringen keine Frucht. Und hier also noch immer eine Zeit, eine Generation, die Überfluss und Reichtum erlebt hat, wie kaum jemals eine oder wahrscheinlich überhaupt nie eine in der Geschichte der Menschheit zuvor. Und wiederum, es gibt manche, die sagen, die Welt, die hat nichts zu bieten und hat nicht lieb die Welt und da wirst du nur kaputt gemacht, das stimmt auch. Aber hier heißt es interessanterweise, und davon weiß Gottes Wort, davon redet der Herr Jesus, sie gehen hin, Sorgen, Reichtum und Freuden des Lebens. Die Welt hat tatsächlich manche Freude zu bieten. Es wäre falsch zu sagen, das stimmt nicht. Nur die Endabrechnung, die sieht dann etwas schräg aus. Wie jemand mal sagte, der Teufel verspricht viel, gibt wenig und nimmt alles. Der Wahn ist kurz, die Reue ist lang. Und liebe Freunde, hier steht ein Wort und da wollen wir nicht daran vorbeigehen. Sorgen, nun, da gibt es auch heute keinen Mangel, und Reichtum des Lebens. Das gilt nicht für die Verfolgung. Das gilt nicht unbedingt für Leute, die aus dem Osten kommen. Das gilt nicht für China, wo man annimmt, dass sich pro Tag 23.000 bekehren. Aber das gilt für uns. Denn wir haben ja immer noch diesen unglaublichen Überfluss. Und hier steht nicht jemand, der davon unbedingt ausgeklammert ist. Und wir wollen hier offen und wahrhaftig sein. Und es heißt einmal im 5. Buch Mose, im 8. Kapitel, da heißt es, wenn du in das Land kommst und gegessen hast und satt bist, und dank Gottes Güte leiden wir immer noch nicht Hunger. Und liebe Freunde, das ist tragisch zu sehen, wenn man in Bombay durch die Straßen geht, die Stadt mit den größten Slums Asien, eine Stadt mit 10,5 Millionen Einwohnern und 4 Millionen Slumbewohnern. Und liebe Freunde, ohne Widerrede, unsere Garagen wären für diese Leute, wären für Millionen Leute, die nur in Bombay leben, absolute Luxushäuser. Wir sind noch satt. Und du schöne Häuser hast, erbaut hast und darin wohnst, und manch einer von uns hat wahrlich schöne Häuser. Und jetzt die Warnung des Wortes Gottes, dann hüte dich, dass dein Herz sich nicht überhebt und du den Herrn, deinen Gott, vergisst. Du könntest sonst sagen in deinem Herzen, meine Kräfte, meine Hände, Stärke haben mir diesen Reichtum gewonnen. Und das war die Gefahr. Ich werde nicht vergessen, wie uns ein Jude in Jerusalem erzählte, die Deutschen, sagte er, sind für uns das tüchtigste Volk der Welt. Und das war ja auch einmal ein brillantes Volk. Und es war so tüchtig, dass es meinte, am deutschen Wesen könnte die Welt genießen. Und erst dieses Deutschland, Deutschland über alles, und dann kam alles, alles über Deutschland, weil wir Gott vergessen haben. Und ein Evangelium der eigenen Kraft hatten. Denn dieser Satz, hilft dir selbst, dann hilft dir Gott, der steht nicht in der Bibel, wohl aber im Koran. Sondern gedenke daran, an den Herrn, deinen Gott, er ist, der die Kräfte gibt, Reichtum zu gewinnen und dergleichen. Und statt demütig ist die Gefahr, dass man stolz wird. Und das ist Gott ein Gräuel. Und manch einer hat Karriere gemacht, hat die Welt gewonnen und Schaden genommen an seiner Seele. Viele, gerade in unseren Kreisen. Und dann ist es manchmal Gnade Gottes, wenn er Verfolgung oder Trübsal oder anderes zulässt. Und dazu noch ein Beispiel aus Gottes Wort. Da ist der Mann Elisa und da kommt der aussätzige Feldherr von Syrien, Naaman. Und Naaman, als er geheilt wird von seinem Aussatz, und dieser Aussatz ein Bild für die Sünde, er war ein herrlicher Mann, jedoch aussätzig, sagt Gottes Wort. Und so ist manch einer groß und stark in dieser Welt und dennoch vom Tode, dennoch von der Macht der Sünde gezeichnet. Und als er dann geheilt wird und erkennt, dies ist der wahre Gott, er möchte Elisa beschenken. Und Elisa lehnt es ab, das Evangelium ist kostenlos. Und dann sieht es der Diener Gehasi. Und er denkt, dass ich also so ein Reichtum, dass ich da durch die Finger rinnen zu lassen, das ist doch schade. Und dann läuft er diesen Naaman her und er bekommt das Geld und dann sagt ihm Elisa, wohlan, du wirst Silber haben und Gold und dir Ölgärten, Weinberge, Schafe, Rinder, Knechte und Mägde zulegen, Häuser haben, aber der Aussatz Naamans wird dir anhangen und deinen Nachkommen alle Zeit, hat die Welt gewonnen und Schaden genommen an seiner Seele. Wollen bitte nicht naiv sein. Und es hat jemand mal ein Buch geschrieben, warum es uns schlecht geht, wenn es uns gut geht. Und gemeint ist äußerlich gut geht, und warum es uns gut geht innerlich, wenn es uns äußerlich schlecht geht. Aber jetzt, und jetzt wird es endlich positiv, kommen wir zum guten Boden und wir hoffen sehr, dass jeder von uns hier tief verwurzelt ist. Oh, es wäre wunderbar. Und da lesen wir, die aber das Wort, bei denen auf dem guten Land gesät ist, dass sie, die das Wort hören und behalten. Bei Matthäus heißt es, die das Wort hören und verstehen, und bei Markus, die das Wort hören und annehmen. Und liebe Freunde, das möchte ich hier sagen, in dieser Zeit der Intronisierung des Bildes, der Abdankung des Wortes, des neuen Analphabetentums und einer wie weltliche Blätterklagen videotisierten Generation, und das Bild umgeht letztlich den Verstand, wird in der Seele zum größten Teil gespeichert, bewirkt primär Emotionen, und deswegen klagte der Spiegel, dass man erst videotisiert und dann idiotisiert ist. Geistliche Wahrheiten gehen immer über den Verstand, nicht über das Gefühl. Nicht, dass der Intellekt die letzte Instanz ist, das ist das Herz, aber es geht über den Filter des Verstandes, was bedeutet, dass Gott meine Persönlichkeit respektiert. Der gute Boden hört und versteht das Wort, jetzt begreift es geistlich. Und hier sieht man, und ich denke, dass ich hier Eulen nach Athen trage, es gibt keinen Heilsautomatismus. Ich muss in einem Alter sein, ich kann in dem Sinne niemanden zum Christen machen, womöglich noch durch irgendeinen Sakramentalismus, wo ich das Wort hören und begreifen kann. Und das kann ja wahrlich nicht ein Säugling. Und dann sich ganz bewusst entscheiden, die das Wort hören und verstehen, die das Wort hören und annehmen, die das Wort hören und behalten in einem feinen und guten Herzen. Und das ist unser großer Wunsch, das ist unser Ruf, dass wir dieses Wort, dieses verachtete, oft zertretene Wort hören, verstehen, annehmen und behalten und uns nicht von den Lügen dieser Welt zerreißen lassen. Vierfach ist das Ackerfeld, Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Ich habe hier einen Rundbrief bekommen aus Indonesien und da berichtet der Indonesien-Missionar Werner Janke. Und man hat manchmal den Eindruck, dass solche, die es jahrhundertelang nicht gehört haben, viel freudiger annehmen als solche, die Gelegenheit hatten, Völker es jahrhundertelang zu hören. Und ich habe einmal diese Geschichte gelesen von diesem Gupta, der dann in Indien dieses Hindustan Bible Institute in Madras gegründet hat. Und er kam dadurch zum Glauben, dass ihn sein Vater einmal mehr, gar nicht so aus innerer Überzeugung, sondern eigentlich mehr so als Drohung dem Kind gegenüber mit der Hölle gedroht hat. Und dann bekam er Angst vor der Hölle. Er bekam Angst vor dem Ende. Wer hat das heute noch? Angst vor dem Gericht Gottes. Es geht ihnen heute manchmal so wie dem Lot mit seinen zukünftigen Schwiegersöhnen. Er möchte sie aus dieser Stadt Sodom herausretten und sagt, eilet, rettet eure Seelen, der Herr wird diese Städte verderben. Und da steht als Antwort, es war ihnen lächerlich. Und dann sucht er einen Erlöser und er fragte seine Gurus, relativ wohlhabende Familie, und dann sagte ihm sein Guru, also lese er das vornehmste Buch der Inder, das schönste Buch, die Bhagavad Gita, eine herrliche Sprache. Er war fasziniert von dieser Sprache und dann las er eines Tages, Krishna ist gekommen, die Gerechten zu belohnen. Und da hat er die Bhagavad Gita zugemacht und ins Bücherregal gestellt, denn er wollte gerettet werden. Er brauchte nicht jemanden, der die Gerechten belohnt und die Sünder verdammt, sondern die Sünder errettet. Und dann kam einmal ein Verkündiger in dieses Dorf und die Hindus haben ihre Türen zugemacht und er hörte so heimlich zu und dann hörte er diesen Satz, dass Jesus Christus gekommen ist, um Sünder selig zu machen oder dass das Blut Jesu von aller Sünde reinigt. Dann begann er über Umwege eine Bibel in die Hand zu bekommen und dann hat er getrunken diese Worte hinein und er las im Hebräerbrief im 8. Kapitel den Vers und ich gedenke ihrer Sünden nicht und an dieser Stelle hat er sich bekehrt. Aber liebe Freunde, eine Generation, der man den Sündenbegriff abgeschafft hat, und das Wesen der ganzen Psychologie besteht darin, dass wir selber unschuldig sind und entweder die Gesellschaft oder die Erziehung oder die Umstände oder das Establishment und wer auch immer es sein mag, bis dahin, dass man dann die Terroristen wüten lässt, als Entschuldigung nimmt, denen die Botschaft von einem Erlöser zu sagen, das ist nicht mehr leichte Arbeit. Wie ich schon sagte, und sich das Wort aus dem Buch der Offenbarung immer mehr erfüllt, sie taten doch nicht Buße. Aber zurück zu diesem Rundbrief aus Indonesien. Da berichtet dieser Missionar Werner Janke, wie sie da unter Gefangenen arbeiten. Die letzten Monate nahmen wir wichtige Grundprinzipien der Bibel durch, wo die Gefangenen auch Fragen stellen können. Endlich nach viel Gebet und Ringen ist das Eis gebrochen. Die Gefangenen fangen an zu fragen. Gibt es Heilsgewissheit? Wie kann man gerettet werden? Oh wunderbar, wenn das jemand fragte. Einer meinte, alle Religionen kommen doch in den Himmel, weil es alle gut meinen. Wir ließen ihn das Wort aus Apostelgeschichte 4,12 lesen, wo es heißt, in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Er wurde ganz bleich. Gott hat durch sein Wort gesprochen. Zum ersten Mal erkannte er, dass es nur einen Weg und einen Mittler gibt. Ein anderer meinte, durch gute Werke komme man zum Ziel. Wir ließen ihn das Wort aus Titus 3,5 lesen. Nicht um der Werke willen der Gerechtigkeit, die wir getan hatten, sondern auf seiner Barmherzigkeit macht er uns selig, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Immer wieder las er den Anfang dieses Verses vor sich hin und dann fragte er, wie kann ich dann überhaupt gerettet werden? Gottes Wort spricht unmissverständlich. Die ganzen Monate spürten wir, dass der Heilige Geist wirkt. Wir Mitarbeiter gaben dann Zeugnis, wie der Herr uns begegnet ist und uns gerettet hat. Dann riefen wir auf, wer sein Leben wirklich Jesus ausliefern und ihm bedingungslos nachfolgen will, der soll nach vorne kommen. Einer nach dem anderen löste sich aus den Reihen und kam nach vorne. 10 Gefangene knieten sich vorne nieder. Unter Weinen und Sündenbekenntnis nahmen sie Jesus als ihren Erlöser an. Jesus ist ihnen im Gefängnis begegnet. Ein wunderbarer Sieg. Und darüber kann man nur schreiben, hier Gefangene, wo die Sünde mächtig geworden ist, ist die Gnade viel mächtiger geworden. Dieses Wort annehmen, es ist eine Bekehrung und Bekehrung heißt, ich bringe Gott meine Schuld und er nimmt sie mir ab. Und die andere Seite ist die Wiedergeburt und das heißt, ich gebe Gott mein altes, verpfuschtes Leben und er schenkt mir seinen Sohn. Ewiges Leben, frohe Botschaft, Geschenk, unverdient aus Gnade, wer es freiwillig annimmt. Und liebe Freunde, es ist möglich, dass manch ein felsiger, das heißt oberflächlicher Boden, den wir zuvor erwähnt haben, ein guter Boden wird. Was muss ich tun, damit ich da wirklich sehen kann, wenn ich merke, hier sind Steine und Felsen, ich kann die rausspringen. Und das ist oft ein schmerzhafter Prozess. Und ich höre es immer wieder. Und manch einer sagt es ja auch spottend, ach, das ist nur was für Schwache. Ich sage, ja, da hast du recht. Der Jesus sagt, die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Schwachen. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Ich habe manches Zeugnis gehört auf die Frage, wie hast du zu Jesus gefunden? Antwort, uns ging es gut. Eine Frau in Kassel erzählte mir, sie hatten einen Sohn, wohnten an der Straße. Der Sohn lief hinaus und da war ein Taxi. Die Nachbarsfamilie wollte noch rechtzeitig zum Zug kommen und deswegen brauste der Taxifahrer los und ich denke, vor den Augen der Mutter überfuhr den Sohn. Was das für eine Familie, für ein Ehepaar bedeutet, den einzigen Sohn sterben zu sehen, das ist tragisch. Der Mann wurde ein Säufer, die Mutter wurde Kind Gottes. Und das ist manchmal ein schmerzhafter Weg und es ist auf den Tag genau heute 19 Jahre her, dass ich einen Autounfall hatte. Ich war erst ein Jahr lang gläubig mit 13 Knochenbrüchen. Man konnte dann fast buchstäblich sagen, hier sieht man seine Trümmer rauchen, der Rest ist nicht mehr zu gebrauchen. Und ich trage deswegen eben die Schnürschuhe, weil die Füße so oft gebrochen waren und dadurch mir leichter und die Zähne hier vorne sind auch nicht echt und ich soll demnächst eine andere Brücke kriegen. Das ist nur so ein Ersatz und deswegen tut sich auch noch manchmal und macht mir mit dem Zungenschlag schwer. Und ich war vorher so Geräteturner, man hatte ja nur das Sichtbare und den Corpus Delicatus eben etwas da in Fit und drin die Übungen gehalten und das war ziemlich gründlich, buchstäblich zerschlagen. Und als ich da den Gips runterbekam von meiner linken Hand und die war in die Scheibe hineingeraten und die war zerschnitten und da war ich schockiert, als ich meine Hand sah mit all diesen Narben, die waren ja da noch drauf, frisch. Ich war erschrocken, ich war zerschlagen. Es wäre jetzt etwas übertrieben formuliert so, als würde jemand einen Unfall haben und aufwachen und mir fehlt ein Bein oder ein Arm. Liebe Freunde, da ist die eigene Kraft wahrlich beerdigt. Das bedeutet die Botschaft des Kreuzes. Und da schlug ich in innerer Anfechtung und innerer Hilflosigkeit mit einem Notschrei die Bibel auf. Und da stand vor mir 2. Korinther 4, die Verse 17 und 18, da sagt Gottes Wort, unsere Trübsal, die zeitlich und Leichtigkeit, eine ewige und über alle Maßen wichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, ist vergänglich, was unsichtbar ist, ist ewig. Gott hat mir nicht die Schmerzen, die waren nicht besonders arg, weggenommen. Es sind nicht da diese Narben verschwunden, aber Gott begann durch sein Wort zu reden, liebe Freunde, weil ich hier wirklich zerschlagen war. Das war eine Art Krisen- oder Schockerlebnis. Es war so, als würde der lebendige Gott direkt vor mir stehen und weil hier nicht mehr die Härtigkeit des Herzens dagegen stand, direkt in mein Herz durch sein Wort reden, dass ich mir heute manchmal die Haare raufen könnte, wenn Leute meinen, sie müssten einen Traum haben oder eine Stimme hören, um zu glauben, dass Gott direkt zu ihnen sprechen kann. Gott kann unglaublich durch sein Wort reden, aber nur dieser harte Ackerboden des Herzens steht ihm oft entgegen. Und äußerlich sichtbar hat man gelitten, aber rückblickend, liebe Freunde, bin ich vom Geistlichen her dankbar für diesen Unfall. Und das war wahrlich streckenweise schmerzhaft. Es kann aus manch einem oberflächlichen Boden ein guter Boden werden. Verfolgung, Trübsal, lehrt auf das Wort merken. Und in dem Sinne möchte ich abschließen, weil eben manch einer so eine manch nur Lippenentscheidung oft genug getroffen hat, mit einer Geschichte, die ich in Wilhelm Busch' Buch Jesus, unser Schicksal, nachgelesen habe, also gelesen habe. Und da berichtet er diese Tragödie von Stalingrad. Das, was wie ein Triumph aussah zu Beginn, militärischer Erfolg, wurde dann immer mehr eine Tragödie. Und es ist ja, glaube ich, Januar 1943 Stalingrad gefallen. Es legte sich der Ring der Sowjetarmee um die 6. deutsche Armee. Und da berichtet Wilhelm Busch, wie als dann die letzten Flugzeuge kamen, um die Verwundeten hinauszufliegen, da war die Verzweiflung der Eingeschlossenen, diesen Ring zu entkommen, so groß. Er sagte, da hingen Trauben von Menschen an den Fahrgestellen und Flügeln dieser Flugzeuge. Und hätte man diesen Leuten, als sie noch im Triumph des Sieges, und da waren ja zu Beginn unglaubliche militärische Erfolge, dahinschwelten, gesagt, lasst euch erretten, die hätten uns ausgelacht. Und manch einer merkt es eben, wenn dieser Ring der Belagerung, jetzt geistlich gesprochen, immer näher an ihn ranrückt, dann beginnt er zu schreien, manch eben einer erst am Sterbelager. Und dann schreibt Wilhelm Busch so erschreckend einfach, aber die waren alle nicht mehr dabei. Es kamen nur die an, die im Flugzeug waren. Und von diesem Bild der Errettung, der Jesus sagte mal, ich bin die Tür, wer durch mich eingeht, der wird gerettet werden. Und so wagt vielleicht manch einer diesen Schritt, aber so halbherzig. Er möchte die Welt auch noch mitnehmen und das ist wahrlich heute verständlich, bei all dem, was diese Welt an Augenlust zu bieten hat in dieser videotisierten Zeit und Gesellschaft. Und man entscheidet sich aber wetterwendig, mit halbem Herzen. Oder vom Bild dieses Flugzeuges, das jetzt angenommenerweise nur eine Tür hätte. Und da gibt es eben nur diese eine Entkommens- und Rettungsmöglichkeit, dass manch einer eben nahe bei dem Flugzeug oder auf dem Flugzeug oder neben oder unter dem Flugzeug oder klammert sich da irgendwo fest. Ich glaube auch an Jesus. Ja, ich habe mich auch einmal entschieden. Aber von ganzem Herzen, mit seinem ganzen Sein, ist man womöglich nicht durch diese einzige Tür, die Jesus Christus heißt, durch das ewige Leben durchgedrungen. Ich fürchte, die werden alle weggehen. Ich fürchte, sie sind alle nicht mehr dabei. Es werden nur die ankommen, die in diesem Flugzeug sind. Es gibt keine Verdammnis mehr, sagt uns Gottes Wort, für die, die in Christus Jesus sind. Möge der Herr schenken, dass wir in diesem Herrn geborgen sind, das Wort hören, verstehen, annehmen und behalten und dann auch Frucht bringen. 30, 60, hundertfältig. Vierfach ist das Ackerfeld. Mensch, wie ist dein Herz bestellt? Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, dein Wort ist schärfer denn ein zweischneidiges Schwert und kann durchdringen, kann die Maske runternehmen. Und der Hebräerbrief sagt uns, dass alle Menschenherzen vor dir sind wie ein aufgeschlagenes Buch. Und ich selber auch kann hier große Reden schwingen. Du allein weißt die Abgründe des Herzens. Und Herr, gib, dass wir uns nichts vormachen, sondern dir stellen, dem Gott, der alle Dinge weiß, der ein verzehrend Feuer ist und der dennoch so von unfasslicher Liebe ist. O Herr, dass diese Botschaft erkannt wird, es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus, der sich für uns gegeben hat zur Erlösung, damit wir erlöst, gerettet sein dürfen. O Herr, ich bitte dich, gerade vielleicht für junge Leute, womöglich aus gläubigen Elternhaus, wo man meint, man ist soweit ja doch noch gläubig, man ist ja soweit Christ und dennoch nur mit halbem Herzen, hat ein Bein vielleicht in dieser Rettungsarche und das andere noch auf dieser Welt. Herr Jesus, gib, dass man erkennt durch deine Gnade, durch dein wunderbares Wort, es geht um Sein oder Nichtsein. Und von ganzem Herzen sich an dich klammert, den ganzen Schritt wagt, durchdringt zum ewigen Leben, dein Wort annimmt. Herr Jesus, darum bitte ich dich, dass keiner heute Abend hier ist, der dieses Wort gehört hat und es auf einen harten Boden gefallen sein möge und zertreten worden ist und dann von den Vögeln geraubt wird, sondern wenn es auch womöglich noch ein oberflächliches Herz ist oder eines, wo die Dornen mitwachsen, ein Herz wird, das ein guter Boden wird, das du ausjäten kannst, auch wenn es schmerzhaft ist, damit wir Frucht bringen und gegründet sind in deinem wunderbaren Wort und gerettet sind mit ewiger Seligkeit. Amen. Liebe Freunde, ich Ich möchte noch auf ein Buch hinweisen, aber bekennen, dass das ein Regiefehler ist. Ich wollte es zu Beginn abkündigen, hab's vergessen. Aber vielleicht ist es nicht zufällig, weil es nämlich dieses Buch von diesem Mann Ralph Schallis, Kurswechsel, das Leben beginnt, gerade in Beziehung steht zu diesem guten, zu diesem letzten Boden, den wir da in diesem Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld betrachtet haben. Ich habe es deswegen rausgewählt, wenn es ein Buch gibt, das eine Nachfolge verändern kann, im positiven Sinne, dann ist es dieses Buch, dieses Mannes Ralph Schallis, der vor 2 Jahren ungefähr heimgegangen ist. Und man soll mit Superlativen vorsichtig sein, aber wenn es einen Mann gab, von des Leibes Ströme lebendigen Wassers flossen, und ich hatte eigentlich das Vorrecht, ihn am Tag meiner Bekehrung kennenzulernen, und wenn er die Bibel aufschlug, hatte man den Eindruck, man ist jetzt in der Gegenwart Gottes, dann war es dieser Mann. Und sein Geheimnis war das Wort Gottes, und er hat festgestellt, dass die eine Segensspur hinterlassen haben, das waren so unterschiedlich, wie sonst waren, jetzt abgesehen von der unbrüchlichen Stellung zum Worte Gottes, Leute, die die Bibel einmal im Jahr durchgelesen haben. Und dieses Buch hinterlässt deswegen so eine Segensspur, weil es nicht vom grünen Tisch theoretisieren geschrieben worden ist, sondern mit dem Geist echter Hingabe. Ich werde nicht vergessen, wie mir Ralph Schallis sagte, ich bin 40 Jahre lang Christ, ich habe die Bibel 40 Mal gelesen. Und liebe Freunde, ich höre immer wieder Zeugnisse, wo Leute sagen, mein Gebetsleben, meine Nachfolge hat sich verändert. Der Grund ist der und der. Und Ralph Schallis, Kurswechsel, das Leben beginnt. Deswegen ist mir das wirklich ein Anliegen, dass dieses Buch im Volk Gottes, ich nehme an, dass es etliche schon kennen, Verbreitung findet. Und kürzlich war ich da so in Mitteldeutschland. Und er erzählte mir, dieser Leiter der Gemeinde, seine Jugendarbeit, das war vor wenigen Jahren noch so 4, 5 Männer. Und dann sagte er, durch dieses Buch hat sich mein Gebetsleben verändert. Und als ich jetzt kürzlich dort war, da saß ungefähr das 10-fache oder sogar noch mehr an Jugendlichen da. Und ist eine Frucht dieses Buches. Und das möchte ich hier fast noch anknüpfen. An diesen Vortrag 30, 60, 100-fältig Frucht, das wäre eine Auslegungsmöglichkeit, Seelen, die wir mit Gottes Gnade für den Herrn gewinnen durften. Dann gibt es die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen, wie der Hebräerbrief sagt, und die Frucht des Geistes, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Sanftmütigkeit, Glaube, Keuschheit. Und möge es der Herr schenken, dass wir hier wirklich viel Frucht bringen. Wir laden herzlich ein für morgen Abend. Das wird etwas anders, etwas außerhalb der Norm sein. Ich werde da Dias zeigen von einer Modellstadt, die südlich da im neuen Jerusalem ist, auf dem Grund des Hotels Holy Land, wo Jerusalem, soweit man es rekonstruieren vermag, im Maßstab 1:50 nachgebaut ist, wie es aussah zur Zeit Pilatus, zur Zeit Jesu, zur Zeit Herodes. Und wir wollen daran ganz aktuelle Lektionen auch verknüpfen und aufzeigen, auch wie verlässlich das Wort Gottes ist, gerade auch von diesen historischen Details. Und dann natürlich auf den Weg der Erlösung hinweisen. Und noch etwas, ich stehe natürlich für Aussprachen, für Gespräche jetzt anschließend zur Verfügung. Also dann auf Wiedersehen und Gott befohlen und so der Herr will, bis morgen Abend.